Alex der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 2. Aus der Asche. Erster Teil.
Es war einer dieser seltenen wie kostbaren Tage, an denen es einem selbst vielleicht nicht einmal bewusst ist. Aber man ist für einen kurzen Moment glücklich, bevor dich das Schicksal dann gleich im Nacken packt und mit der Schnauze zuerst in den nächsten zollverdammten Tümpel wirft, sodass dieser eine Tag zuvor einem erst mit gewonnener Perspektive als das verlorene Glück erscheint, das er tatsächlich war. Und eben ein solcher Tag war's, an dem die Waldwacheninspektorin Rhea Estilana, ohne es zu wissen, für wenige Weilen tatsächlich glücklich war. Was wir gleich sehen konnten, als sie das provisorische Hafenwachenhauptquartier betrat, in dem wir, das heißt der neue Oberwaldfluss- und Hafenwachmeister und vorübergehende Damburg-Verwalter Amadeus Strahlezahn, sowie meine Wenigkeit, der alte Schnüffler Nick Ferret, gerade die aktuellen Fortschritte des Hafenneuaufbaus besprachen. Ein ganzer Mond war vergangen, seit die Damburg auf offiziell unbekannte Weise in Flammen aufgegangen war, und es lag noch immer genauso viel Asche und verbranntes Holz auf der steinernen Insel inmitte des Oleanischen Hafens, wie sich mittlerweile schon die blanken hölzernen Knochen neuer Lagerhöhlen zeigten, die bald von der Deichschaft und allen verfügbaren Helfern der Region zu imposanten Bauten aufgefüttert werden sollten. Damit war man zwar vom Ziel einer neuen, größeren und rundum besseren Damburg noch weit entfernt, lag aber besser in der Zeit als erwartet, was sicherlich auch zum außergewöhnlich strahlenden Gemüt meiner jungen Kollegin beigetragen haben dürfte. Den eigentlichen Grund ihres flüchtig empfundenen Glücks konnte sie allerdings weder mir, dem alten Schnüffler, noch Amadeus verbergen, der vielleicht kein Schnüffler, aber ein erfahrener Tierkenner war. Und so wussten wir beide, dass nur eines auf der ganzen weiten Maa jemanden derart strahlen lässt, wie unsere junge Kollegin, als sie den provisorischen Kommandobau betrat. So waren die Einzelheiten dann auch mehr Formsache und vorgeschriebener Dienst, denn als sie ungewohnt schüchtern und ihre Aussagen abwägend berichtete, dass sie ihren ebenfalls jungen Artgenossen und seine Freunde kurz vorm Hafen im Lamechmir gefunden und direkt mitgebracht hatte, da wussten Strahlezahn und ich längst Bescheid. Rhea war verliebt. Amadeus und ich warfen uns einen wissenden Blick zu, der zugleich signalisierte, sei es ihr gegönnt und möge die Arbeit es ihr nicht wieder nehmen, wie so vielen von uns. Hätte mir nur 2 Monde vorher jemand gesagt, dass ich mich mit dem machthungrigen Strahlezahn einmal so blind verstehen würde wie heute, hätte ich ihn ins Adebarium geschickt, damit er sich mal untersuchen lässt. Doch wie der Biber bisher sowohl den Wiederaufbau des Hafens als auch den der Waldwache Oleas geleitet hatte, hatte mir gehörigen Respekt abgerungen. Sicher war er so machthungrig wie zuvor, aber all seine Titel und Verantwortung waren redlich verdient, nicht zuletzt, da er offenbar eine gerechte Ader hatte, die mich nicht selten an den alten Text Daxen denken ließ. Vielleicht war Amadeus nicht ganz so weise und gütig, aber in der gesamten Aufarbeitung der Mordserie und des Hafenfeuers hat er nicht ein Tier verraten, das nicht wortwörtlich Blut an den Krallen gehabt hatte, und tatsächlich waren seine Nachrichten an den König nur voll des Lobes gewesen für Rhea und mich, ebenso wie Holger und viele andere. Die endgültige Chance, sein wahres Gesicht zu zeigen, würde sich dann allerdings morgen ergeben, wenn die königlichen Botschafter eintrafen, aber ich greife voraus. Für den Moment übernahm Strahlezahn souverän lächelnd die Gesprächsführung und das zum Glück mittlerweile deutlich weniger überheblich als noch bei unseren ersten Treffen. Vielleicht waren wir inzwischen auch einfach an seine Art gewöhnt. Jedenfalls sprach er.
Okay, Rhea Spotzi, was heißt denn hier im Fluss? An Bären, Eichhörnchen und an Fuchs und noch dazu an Grauer?
Er schmunzelte und wie Rhea kurz verlegen ihren Blick senkte, zwinkerte er mir zu.
Na, die haben da so ein Moped.
Die haben da einmal was?
Ein Moped, so zusammengebundene Baumstämme. Damit sind sie ab Gelmir den Fluss abwärts getrieben.
Das könnte ein Problem geben.
Wieso?
Ja, genau, das erfahren wir da erst morgen, aber der Quilea, der kürzlich hier war.
Was für ein Quilea?
Der Königsbote, dieses Singgeflügel, was kürzlich hier war, wie du im Süden schnüffeln warst.
Ach der auch die Söhne für morgen angekündigt hat? Und was war mit dem?
Er hat leider nicht nur Grimms Söhne angekündigt, sondern auch neue Gesetze, die sie morgen offiziell verkünden wollen.
Neue Gesetze? Und das erfahre ich jetzt erst?
Nur der Bote war da leider ein bisschen schwammig in seinen Aussagen.
Ja, leider. Kurz gesagt, wird mit der Bekanntgabe morgen jegliche Form neuen Wissens verboten.
Hä?
Ja, Grimm war da schon immer ein bisschen schwierig, aber jetzt, wo die Eule uns den halben Hafen abgebrannt hat, verbietet sie offiziell jede Form der Forschung und Wissenschafterei.
Erlaubt es künftig nur noch altbekanntes Wissen, alles andere wird nun unter die Höchststrafe gestellt. Du weißt, was das bedeutet. Und ich fürchte, das Moped deiner Freunde...
Ja, Moment mal, woher sollen wir denn wissen, was alt und neu ist? Erfunden haben die das Moped ja auch nicht. Das kommt wohl von den Affen.
Ich fürchte, da macht Grimm keinen Unterschied.
Die Pfotenregel lautet, was man wissen kann, das wissen wir schon. Was nicht, das nicht. Das war eigentlich schon immer so, nur gab es da kein offizielles Gesetz und wir hatten genug andere Sorgen, dass wir das nie wirklich verfolgt haben.
Aber das macht doch alles gar keinen Sinn. Und wie sollen wir das überhaupt kontrollieren?
Nur mit viel Weitsicht.
Wie soll heißen?
Dass wir sowieso erstmal auf die offizielle Bekanntgabe morgen warten. Und es wahrscheinlich klüger wäre, wenn niemand von uns etwas von deinem Moped wüsste und es verschwinden würde, bevor die Wölfe kommen.
Ja, verschwunden ist es schon. Beziehungsweise, ich weiß von keinem Moped. Nur, dass einen halben langen Lauf flussabwärts zwei unverdächtige Baumstämme am Ufer liegen. Ja, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme.
Wir verstehen uns.
Hier bleibt leider nur ein Problem. Es gibt Zeugen. Drei Otter, die Stress gemacht und ihnen den Proviant vom Moped geklaut haben.
Otter? Unsere? Schon wieder?
Ja, leider.
Lass mich raten. Kalle, Ralle und Schmitti.
Jo.
Ja, Batzis und Stritzis sind es. Das habe ich schon immer gesagt. Die taugen's maximal für die Deichschaft, aber niemals nicht für die Flusswache.
Soll ich Holger Bescheid geben, dass er nochmal mit ihnen redet? Bis jetzt haben sie immer auf ihren Vetter gehört.
Ja, tu das. Aber wenn's die depperte Backelras noch einmal pampert oder wenn's gar über Waldwachen interner singen, dann bringen wir die gute alte Schlitzohrstrafe zurück.
Ja, Holger klärt das schon. Und wo sind deine Freunde jetzt? Fragt dich darauf Rea.
Ja, Kipp, also das Eichhörnchen ist erstmal bei Heidi im Krankenbau. Ihm geht's offenbar nicht gut, eine alte Wunde am Auge, deswegen wollen sie eigentlich auch zum Adebarium. Aber in seinem Zustand sollte er wohl besser erstmal nicht weiterreisen.
Und die anderen beiden?
Ja, denen zeigt Holger gerade den Hafen. Aber nochmal zum Adebarium. Ich hatte überlegt...
Ich kann nicht für Strahlezahn sprechen, aber ich für meinen Teil wusste, was nun kommen würde. Ebenso wie ich wusste, dass, egal was der Biber oder ich auf Reas Frage antwortete, sie ohnehin ihren eigenen Kopf durchsetzen würde. Also überließ ich Amadeus jedweden Widerspruch und fand mich selbst langsam damit ab, dass der Tag gekommen war, den ich gefürchtet, dass ich das erste Mal so etwas wie väterliche Gefühle für die Graufüchsin empfunden hatte. Rea hatte einen ihrer balzwürdigen Artgenossen gefunden und sie würde ihrer Natur folgen, komme, was wolle.
Also wenn die drei jetzt hier noch ein, zwei Tage bleiben und Heidi das Eichhörnchen erstmal notdürftig verpflegt?
Nur was heißt dann hier notdürftig? Heidi ist die beste Heilbiberin, die ich kenne.
Ja, nee, klar, nix gegen Heidi. Heidi ist die Beste. Aber Rage Ast würde ich da vielleicht noch einen Tacken mehr zutrauen. Und überhaupt soll es im Adebarium Ressourcen geben, von denen Heidi hier nur träumen kann, bei all ihren unbestrittenen Fähigkeiten.
Hast du eigentlich mal wieder was von ihm gehört?
Von wem? Rage Ast? Ja, nee, deswegen wollte ich ja vorschlagen, wenn Rix, ich meine, wenn die drei demnächst weiterziehen und das mit dem Hafen hier erstmal normal weiterläuft, dann würde ich sie vielleicht erstmal begleiten und ganz inoffiziell gucken, was da mit Rage Ast und überhaupt im Adebarium los ist. Wir hören hier ja immer nur Gerüchte. Ich meine, nicht mal offizielle königliche Vertreter, geschweige denn die Kollegen aus Alvara dürfen da rein. Da kann man ja auch nichts erfahren. Aber ich könnte ja mal ganz unverbindlich privat mitgehen und sagen, ich gehöre zu Kipp.
Und dann willst du uns einfach allein lassen? Du weißt, wie drastisch unterbesetzt man noch immer sonst. Gerade im Vorstand. Die Hälfte ist verscharrt, unsere letzten beiden Chefs sonst verschwunden.
Ja, um das Walross ist es nicht schade.
Ja, da gebe ich dir recht, aber Ecki ist bis jetzt auch nicht von ihrem Bericht beim König zurückgekehrt. Ferret ist als Oberstreifenermittler im Dauereinsatz und ich sitze mit all meinen Verpflichtungen hier im Hafen fest. Du weißt, dass die das faktisch zu Elias ausführende Oberwaldwachmeisterin macht, Rea Spatzi?
Ja, schon klar. Aber was, wenn ich dir einen neuen, viel besseren, alten Oberwaldwachmeister mitbringe?
Rea, sagte ich und wollte sie hindern, Strahlezahn ihre in meinen Augen haltlose Theorie zu präsentieren. Aber ich wusste, dass das ohnehin nichts ändern würde.
Na, wen meinst, bitte?
Rea glaubt, der alte Tex könnte noch am Leben sein, seufzte ich geschlagen, um so zumindest das Unvermeidbare zu beschleunigen.
Ja, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Sonst hätte die Eule damals mit seinem Tod angegeben.
Und woher willst du wissen, dass er ausgerechnet im Adebarium ist, wenn's da überhaupt noch lebt?
Ja, wissen kann ich das erstmal nicht, aber es wäre der einzig logische Ort in der Gegend. Das könnte ja ausnahmsweise sogar mal ohne irgendwelche fiesen Machenschaften gelaufen sein. Vielleicht lässt sich euer Text ja einfach im Adebarium untersuchen und wegen der verzeckten adebarischen Schweigepflicht erfahren wir hier nichts.
Aber dann hätte Text uns doch was gesagt.
Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich hab da so ein Gefühl.
Und so ungern ich es zugab, bis hierhin hatte Rea mit ihrem Gefühl noch immer recht gehabt.
Ach, Rea, Spatzi, du machst mir meinen Job nicht leicht. Andererseits, vielleicht wär's sogar sicherer für uns alle, wenn du nicht für die königlichen Ermittlungen hier wärst.
Ermittlung?
Ja, was glaubst dann du, wofür der König uns seine Söhne hierher schickt?
Ja, ich dachte, die sollen nur den Fortschritt im Hafen überwachen und offenbar neue Gesetze verkünden.
Soweit so offiziell, ja, aber du weißt, dass wir noch immer einige Informanten in Imirsbüschen und Wipfeln sitzen haben. Und selbst wenn die nichts angedeutet hätten, meinst du, Grimm schluckt einfach unsere Version, dass damals eine Eule und ein Marder in die Damburg geflogen sind und kurz darauf hat sie lichterloh gebrannt?
Ja, aber das ist doch auch die Wahrheit.
Ein Teil der Wahrheit. Zur Gesamtheit gehörst aber leider auch du und vor allem die Tatsache, dass die beiden Schnabel und Fang des Königs sind. Oder waren. Ich habe gehört, zumindest Demis wäre jetzt ohne Titel am Königshof auf Bewährung. Aber das sagt dir dann auch schon einiges. Jedes andere Tier, das unter Verdacht stünde, des Königs wichtigsten Hafen angezündet zu haben, hätte mittlerweile wohl selbst gebrannt. Wahrscheinlich hat Grimm so seine Zweifel. So oder so wird er seine Söhne hier sicher herumschnüffeln lassen. Allein schon nach verbotenem Wissen.
Ja, dann lass sie schnüffeln, das können die doch eh nicht. Und sie müssten überhaupt erstmal eingestehen, dass hier jemand Feuer machen kann. Soweit ich weiß, war das Feuer immer Sache der Götter. Ist Feuer nicht offiziell selbst ein Gott?
Arrakasch, sagte ich leise nickend.
Däh, und wenn jetzt König Schergen beim Versuch der Gotteslästerung den Hafen abgefackelt haben, dann ist das bestimmt nichts, was der König aus den Wipfeln gezwitschert hören will. Schon gar nicht, wenn es da auch noch mit neuerdings verbotenem Wissen zuging. Und was meinen Teil angeht, solange Heidi und ihr dicht haltet.
Und Holger und Pitt und wer weiß, wenn jetzt sonst noch alles was gehört hat.
Ich fürchte, Amadeus hat recht. Und Varg und Huldras mögen vielleicht keine Schnüffler sein, aber der eine ist ein eiskalter Killer und der andere ist ein Sadist. Und es gibt hier nichts und niemanden, der sich ihnen in den Weg stellen kann oder wird. Die beiden brauchen auch keinen Grund. Ihnen reicht ein Anlass. Und ich fürchte, da du schon mal gern über die Hecke wächst.
So ein Dummschied. Ich kann mich auch komplett unauffällig verhalten. Außerdem haben wir jetzt einen ausgewachsenen Bären hier. Den können sie schon mal nicht rumschubsen, wie sie wollen. Und ich habe sowieso keine Angst vor Wölfen.
Zumindest der letzte Satz war schlicht gelogen, auch wenn Rhea ihn tapfer daher sagte. Aber ich kannte sie mittlerweile zu lange und zu gut. Wann immer das Gespräch auf ihre Familie und die Vergangenheit im Finsterforst kam, überkam sie derselbe leere Blick und ihr ganzer Körper schien in panischer Erwartung zu erstarren. Genau denselben Blick hatte sie für gewöhnlich, wenn unerwartet von Wölfen die Rede war, auch wenn sie sich für den Moment nichts anmerken ließ. Aber ich konnte sehen, wie sehr sie mit sich rang.
Aber was reden wir denn eigentlich aneinander vorbei? Es ist doch ganz einfach. Du willst mit deinen Freunden zum Adebarium. Wir glauben, es wäre klüger, wenn du die nächsten Tage besser nicht hier wärst.
Ja, aber ich will euch auch nicht mit den Wölfen im Stich lassen.
Tust du nicht. Wir hatten schon öfter mit ihnen zu tun. Das ist nie einfach, aber wenn man weiß, wie man sie nehmen muss. Ich blickte auf Strahlezahn, der sich mit verschränkten Vorderpfoten in seinem Sitzkobel zurücklehnte und zufrieden lächelnd begann, mit einem Stück Moos seine Zähne zu schrubben. Hat Heidi denn schon was gesagt, wann das Eichhörnchen weiterreisen kann?
Nee, noch nicht. Wieso?
Weil es wahrscheinlich klüger wäre, wenn ihr jetzt geht. Hier geht's ja nicht nur um dein Geheimnis. Ich weiß, dass der König letztes Jahr im Herbst eine Fahndung nach deinem Graufuchsfreund rausgegeben hatte. Und soweit ich weiß, ist das verjährt, aber was weiß ich schon. Und selbst wenn Kalle, Ralle und Schmitti dicht halten, wer weiß, wer sie noch mit dem Moped gesehen hat. Aber wer nicht da ist, dem kann man schon mal keine Fragen stellen.
Ja, macht Sinn. Aber ich glaube nicht, dass Kipp so schnell weiterreisen kann. Allein die Sache mit den Ordern gestern hat ihn offenbar ganz schön mitgenommen.
Den müssen wir uns da reinlehnen. Wenn's dir heute oder morgen wortlos verschwindet, macht's euch das eh nur verdächtig, egal wofür. Am besten du und deine Freunde, auch das kranke Eichhörnchen, sind's morgen bei der Begrüßungszeremonie dabei. Und wenn sie euch fragen sollten, dann sagt sie einfach die Wahrheit über eure Reisepläne. Du vielleicht nicht euch, aber Details irgendwelcher laufenden Ermittlungen gehen die Wölfe sowieso nicht so. Und wenn's das ganze Tamtam vorüber ist, dann macht sie euch auf zum Storchentempel. Im Idealfall gleich mit Wolfes Segen. Und ich hoffe für die, dass du uns denn tatsächlich auch den Text mitbringst, damit wir das hier am Ende als Erfolg präsentieren können.
Sprach Amadeus und sollte damit, nach all seinen klugen Entscheidungen in den letzten Wochen, leider in jedweder Hinsicht gewaltig irren.
Unterdessen standen Rix der Graue und Altobello der Bär am Südufer des riesigen Beckens im Herzen des Oleanischen Hafens und starrten auf die unüberschaubare Baustelle rund um die steinerne Insel inmitten des Wassers, aus welcher dereinst wieder eine prächtige Damburg hervorgehen sollte.
»Das kann aber noch ein bisschen dauern. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Gerade weil es jetzt auch noch neue Gesetze geben soll, was da bautechnisch erlaubt ist und was nicht. Boah, ich sag euch, da kriegst du Knoten im Pedelzimmer. Aber wenn ihr da mal guckt, dann könnt ihr euch mit ein bisschen Fantasie schon neue Lagerhöhlen vorstellen.«
Erklärte ihnen Holger der Otter, Chef der regionalen Deichschaft und ausführender Hafenwiederaufbaubeauftragter. Es hatte anfangs jedoch einen Moment gedauert, bis sowohl Rix als auch Altobello sich mit einer Hafenführung durch einen Otter hatten anfreunden wollen. Der Bär ließ nur äußerst widerwillig das Eichhörnchen allein in Heidis Krankenbau zurück, was ihm allerdings umso leichter fiel, als die Sumpfbiberin ihm zunächst einen Fisch schenkte und gleich darauf auf geradezu magische Art zu wissen schien, wo an seinen Ohren der Bär am liebsten gekrault wurde, so dass Altobello sie schnell in sein riesiges Herz geschlossen hatte. Allerdings haderten sowohl er als auch Rix mit der Tatsache, dass ihr angedachter Fremdenführer ausgerechnet ein Otter war, nachdem sie noch tags zuvor äußerst unangenehme Erfahrungen mit seinen Artgenossen gemacht hatten. Doch Holger wusste offenbar von den Übeltätern und versicherte, dass es sich bei Kalle, Ralle und Schmitti um Ausnahmen handelte.
Aber das dürft ihr nicht persönlich nehmen. Das ist gerade bei jungen Otter, wenn sie noch nicht gebalzt haben oder gerade dabei sind. Dann drehen die schon mal ab und glauben, sie müssen den Dicke machen oder was. Ne? So sind aber nicht alle. Oder zumindest nicht alle zu allen. Ne? Sagen wir mal so. Also, wenn man fremd ist, dann können Otter schon mal frech werden. Das muss ich zugeben. Aber ihr kennt ja jetzt mich. Und wenn euch nochmal ein Otter irgendwo Stress machen sollte, dann sagt er einfach: Schön Gruß von Holger, du hältst jetzt mal die Fresse. Das sollte normal reichen. Ah, guck mal da, gleich noch zwei Otter, die ihr jetzt kennt. Andi, Uwe, guck mal hier, das sind Rea ihre Kumpels. Dass mir die jetzt keiner hier blöd anmacht, ne?
So hatten sich beide schließlich mit Holgers Führung angefreundet und der Bär schien irgendwann sogar halbwegs interessiert, was die riesigen Holzbauten anbetraf. Auch wenn er die meiste Zeit nur Dinge sagte wie:
Schade, dass Kipp nicht hier ist. Der wüsste bestimmt wieder besser, wie ihr das bauen müsst.
Doch Rix konnte darüber nicht einmal schmunzeln, allein schon, da er schlicht nicht zugehört hatte, ebenso wenig wie zuvor den Ausführungen des Otters. Stattdessen hing er in Gedanken bei Rea, wo sie wohl blieb. Sie hatte am Morgen gesagt, sie müsse
Waldwachenkram
klären und käme
irgendwann
nach. Er könne sich ja mit Altobello schon mal den Hafen zeigen lassen. Aber Rix wollte keinen Hafen sehen. Seit die Graufüchsin ihn am Abend zuvor vom Ufer des Lamechmes zugerufen hatte, hatte er nichts anderes gewollt, als bei ihr zu sein. Sie zu hören, sehen, riechen. Doch es schien ihm fast, als wolle sie offenbar das komplette Gegenteil. Dabei hatte gestern Abend alles so gut angefangen. Nachdem Altobello die Otter in die Flucht geschlagen, hatte ihn plötzlich Rea vom Ufer zugerufen. Offenbar erledigte sie gerade zufällig in der Gegend
Waldwachenkram.
Rix hatte sogleich das Moped ans Ufer gesteuert und war aufgeregt zu ihr gehastet, um sie zu begrüßen, wobei sie zunächst freudig mit der Lunte gewedelt, ihn bald beschnuppert hatte und zuletzt sogar ihn sie beschnuppern ließ. Noch immer hatte Rix auf der ganzen Welt nichts Besseres gerochen und er wollte am liebsten nie wieder etwas anderes riechen. Doch schon bald drängte Kipps Gesundheit, sie weiterzureisen. Und sei es vorerst nur zur Sumpfbiberin Heidi im Hafen, die, so Rea, vielleicht kein Adebar war, aber bis jetzt noch bei jeder Verletzung im Hafen für Linderung des Schlimmsten hatte sorgen können. So war Rix schließlich auf das Moped zurückgeeilt, auf das er umso schneller wieder bei ihr sein konnte, denn Rea war sogleich mit Altobello zum Hafen vorgelaufen. Als dann spät in der Nacht auch Rix und das Eichhörnchen auf ihrem Moped dort eintrafen, da wurden sie zu seiner Enttäuschung jedoch nur von Heidi begrüßt. Die Füchsin ließ sich entschuldigen und hatte sich bereits schlafen gelegt, da sie am nächsten Morgen viel zu erledigen hatte, wie die nette Sumpfbiberin ausrichtete. Am Morgen hatte Rea ihn dann auch nur flüchtig begrüßt, sich nach Kipps Zustand erkundigt und sogleich verabschiedet, um eben wieder
Waldwachenkram
zu klären und
irgendwann
nachzukommen, wenn Rix und Altobello sich den Hafen zeigen ließen. Damit hat Rix die Graufüchsin, obwohl er sie nun schon vor fast einem ganzen Tag wieder getroffen hatte, alles in allem nicht mal ein halbes kleines Weilchen gesehen. So hielt er sich vorerst weiter fest an dem kurzen Moment vom Abend zuvor, als sie ihn beschnuppert hatte und er sie beschnuppern durfte, und schwelgte in Erinnerungen an ihren Geruch, während der Otter Holger ihnen weiter fachmännisch den Hafen erklärte.
Deshalb haben wir die letzten Tage hier jetzt hauptsächlich den Boden vorbereitet, gerade auch für die neuen Bauten am Ufer. Da war ja vorher schon vieles bruchreif, ne? Und da nutzt man da jetzt einmal die Gelegenheit. Da müssen wir aber auch tierisch aufpassen, ne? Wegen der neuen Gesetze und was. Und vor allem, dass wir nicht zu tief graben, hör mal. Sonst landen wir hinter neuem Xolox.
Er zwinkerte den beiden schelmisch zu, doch Rix zeigte keinerlei Reaktion und blickte lediglich wie zuvor sehnsüchtig umher, während Altobello plötzlich immer kleiner wurde, da er seinen Kopf tief zwischen die Schultern zog und seine Augen nervös den Boden hinter ihnen absuchten. Plötzlich begann keine halbe Eichenlänge von ihnen entfernt, scheinbar die Erde zu leben. Altobello wäre beinahe ins Wasser gehechtet, als sich mitten im Gras wie von Geisterpfoten ein igelgroßer Hügel anhäufte, bis Holger schließlich rief:
Ach Kuba, wer auf Oxolox redet, das, was da gerade aus der Erde kommt, das ist Piet, das ist ein tofter Typ, hör mal. Guck mal hier, Piet, Rea ihre Kumpels. Also, wenn er mal einen echten Maulwurf braucht, ne, einfach nach Piet fragen, der macht das dann.
Jut,
sprach der Maulwurf, der von seinem frisch gegrabenen Haufen grüßte.
P-
Pitt war offenbar blind, oder zumindest so gut wie, doch er schnupperte anscheinend gezielt in ihre Richtung.
Immer, Holger, man wollte dann jetzt die Bühne fertig haben.
Was, welche Bühne?
Das dicke Ding für die Wölfe morgen, was danach eine Hebebühne werden soll, wo ich extra noch Stecklöcher für die Stützbalken graben sollte?
Ach ja, scheiße, da habe ich bei dem ganzen Durcheinander im Moment gar nicht mehr dran gedacht. Oh, hör mal, Männers, da tut mir leid, aber ich muss euch gleich mal alleine lassen. Ja, warte, dann bringe ich euch erst noch nachher Heidi hin zurück. Hier kann man sich ja sonst mal schmissig verlaufen in den ganzen Gestrüpp überall. Pitt, sagst du schon mal Andi und Uwe Bescheid, dass die gleich nach der Hafenfront hinkommen? Und die sollen schon mal gucken, dass sie ein paar Baumstämme dahin geschleppt kriegen. Da haben wir ja gerade genug von, ne? Die Biber fällen ja wie die Weltmeister. Nur schleppen will die Scheiße keiner, wie immer. Und alle meine Männer sind natürlich auf den Dammbruch verplant. Ach, es ist zum Mäusemelken, sag ich euch.
Ich kann euch schleppen helfen. So ein Häufchen Baumstämme ist für mich kein Problem.
Ja, so begucke ich dich mir, hör mal. Ja, sag ich danke, bestimmt nicht nein. Und du, Grauer, kommst du alleine klar, oder was?
Was?
Sprach Rix abwesend.
Ja, klare Antwort. Ja komm, da bringe ich dich eben noch nach Heidi hin und dann geht er gleich los mit der Maloche. Da müssen wir jetzt aber auch hopp machen, ne? Da wird in keine drei Weile schon wieder dunkel und morgen muss das Ding entstehen. Das wird sportlich. Aber wir haben ja jetzt dich, Altobello, über.
Der Otter setzte sich in Bewegung und der Bär folgte fast beschwingt. Er schien sich tatsächlich auf die anstehende Aufgabe zu freuen. Doch Rix bemerkte die seltene Freude seines Freundes nicht einmal und sprach stattdessen.
Na nee, geht ihr ruhig schon mal vor. Ich warte noch auf Rea. Die wollt ja auch gleich kommen.
Hohoho, ja, hast du dich verguckt, wa? Ja, kann ich dir nicht verdenken. Aber er hofft dir nicht zu viel. Die Graue ist hier viel beschäftigt, hör mal. Und manchmal sieht man sie tagelang nicht, ne? Aber spätestens morgen bei der Wölfe wird sie hier schon auflaufen.
Ja, ich warte trotzdem noch ein bisschen.
Ja, tu dir keinen Zwang an, Grauer. Findest du zur Not alleine nach Heidi hin?
Einfach am Ufer lang, so wie wir gekommen sind?
Ja, so wie du das jetzt sagst, klingt das einfach, aber bei all dem Gestrüpp. Na, du wirst es schon finden. Sonst ruf einfach Holger oder Hilfe oder was. Irgendwer wird sich schon kümmern. Dann bis später, du alten Lutenjäger. Ich leih mir da mal kurz eben dein Bär, ne? Und du, mein Großer, sag mal, was muss man eigentlich fressen, dass man so eine Pranken kriegt wie du, hör mal?
Fragte Holger und lief gemütlich los, Altobello an seiner Seite.
Am liebsten esse ich Fische.
Ah, wat? Ich glaube, wir könnten Kumpels werden. Hast du schon mal eine Forelle gehabt?
Ja klar, die sind nur so klein, da lohnt sich meistens der Aufwand nicht.
Hör sich einer ihn hier an. Ja, aber gut, für so eine Pranke brauchen wahrscheinlich schon die ganz dicken Fische. Hast du sonst noch Tipps? Irgendwelche bestimmten Kraftübungen oder was?
Nö, ich mach eigentlich gar nicht viel. Im Moment schubbel ich mich viel an Bäumen, keine Ahnung wieso. Und manchmal schmeiß ich einen Baumstamm, wenn ich wütend bin. Aber sonst?
Ja, da werde ich mir wohl was anderes überlegen müssen. Obwohl, das mit dem Schubbeln sollte ich vielleicht mal probieren.
Vernahm Rix die beiden noch im Weggehen, wobei er ihnen schon lange nicht mehr zugehört hatte. In seinem Kopf hallten nur die Worte
Waldwachenkram und irgendwann
umher. Doch wie oft er sie sich auch in Erinnerung rief, es war weit und breit nichts von Rea zu sehen. Sicher gab es einfach so viel
Waldwachenkram
zu tun. Oder wollte sie ihn vielleicht gar nicht sehen? Aber sie hatte sich doch gestern noch so gefreut. Rix Gedanken drehten sich im Kreis und egal, was sich um ihn herum im wuseligen Hafen abspielte, dieser Kreis blieb für den Rest des Tages ungebrochen. Als dann irgendwann bereits die Abendsonne den gesamten Hafen in goldenem Glanz erstrahlen ließ, da stellte er sich vor, wie wunderschön die Füchsin in diesem Licht aussehen musste. Er wartete jeden Moment, dass sie hinter einem der zahllosen, überall liegenden Baumstämme oder Gestrüpphaufen hervortrat, mit ihrem selbstbewussten und doch vorsichtigen Gang, ihrem mit jedem Schritt wippenden Schlitzohr, ihrer buschigen Lunte. Jeden Moment würde sie so vor seinen Augen erscheinen, da war er sich sicher. Doch als nach und nach der goldene Schein verblasste und bald zu einem dunklen Rot wurde, bis die Sonne schließlich ganz hinter dem Horizont verschwand, Rix aber noch immer nichts von Rea gehört oder gesehen hatte, da gab er schließlich die Hoffnung auf und machte sich zuletzt mit schwerem Herzen und hängendem Kopf doch auf den zumindest erstaunlich leicht zu findenden Weg zurück zu Heidis Krankenbau. Dort angekommen, empfing ihn sogleich die Sumpfbiberin.
Xolle Rix, haben Sie schön den Hafen angeschaut? Ja, fein. Dem Kipp, dem geht's auch schon ein bisschen besser. Du sollst ja mindestens noch eine Nacht hier schlafen. Aber ich glaube, das tut's ja gerade sowieso schon. Ah jo, und ich freue mich, die Lana heute kurz hier gewesen und lässt grüßen.
Frau, ist die Rea?
Ja, die Gute war wohl den ganzen Tag mit der Waldwacherei beschäftigt. Gerade jetzt, wo morgen die Wölfe kommen, nicht wahr? Da soll ich eine Ahnung was ausrichten.
Von Rea?
Heidi hielt kurz inne und schmunzelte. Sie sollte schon am nächsten Morgen Nick Ferret erzählen, dass sie wahrscheinlich noch nie jemanden von der Lunte bis zur Schnauze so verliebt gesehen hatte, worauf Ferret nur trocken erwidern würde.
Ich schon.
Doch für den Moment berichtete sie dem verliebten Graufuchs.
Richtig. Ich soll einer ausrichten, dass die Frau Stilana sich nix mehr wünschen tät, wie wenn sie alle da morgen an die Zeremonie teilnehmen tät. Kip und Altobello haben schon zugesagt. Ich glaub, euer Großer schläft auch schon. Gleich hinterm Bau. Der war wohl müde von die ganze Bühnenbauerei.
Rea will mich sehen? Morgen? Sowas wie ein Date?
Na, so würde ich das vielleicht nicht nennen, aber wenn's ihr einer gefällt's. Ah jo, und das soll ich einer auch noch ausrichten. Es war ihr äußerst wichtig, dass sie jedem, der wo fragt, bitte erzählen, sie sind's zu Pfoten aus Castoreum herkommen.
Ja, wie auch sonst, auf einen Flugstock?
Kicherte Heidi und zwinkerte ihm zu.
Ja, das hat mir die Frau Stilana erzählt, das mit dem Flugstock. Sie sind ja ein ganz schöner Draufgänger. Ja, kein Wunder, dass die Frau Stilana sie gern hat.
Rea hat mich...
Ich bitte, Erna, was glauben Sie denn Sie? Seit ich Sie kenne, redet ständig von Erna, dass Sie da am Ende der Welt einen Baum gepflanzt haben, wo sich wieder treffen wollt. Ach, das hat mir richtig das Herz berührt. Ich hoffe nur mal, dass Sie nur aufrichtige Absichten haben, Serix. Ich werde Erna nicht raten, mit Frau Stilanas Herz zum Spielen. Sonst könnten sich im Hafen schnell einen Haufen Feinde machen.
Sagte Heidi, fast schon finster und bedrohlich, wie Rix es ihr nie zugetraut hätte. Sogleich erhellte sich ihre Miene allerdings wieder und sie sprach.
Na, haben's keine Angst. Sie sollten's nur wissen, dass Sie nicht der Einzige sind, der wo die Frau Stilana gerne hat. Aber ich vergesse immer, wie jung Sie noch sind. Wahrscheinlich haben's noch nicht einmal. Ja, mit wem auch? Ach, Heidi, das geht Ihnen wirklich gar nichts an. Oh, verzeihen Sie, Rix. Vergessen's, was ich gesagt habe. Außer selbstverständlich hat die Frau Stilana Sie gern. Machen Sie da bloß das Beste draus. Und wenn Sie denn einmal Welpen kriegen, ich finde Heidi ist ein wirklich schöner Name.
Kicherte die Sumpfbiberin, wünschte ihm noch
eine gute Nacht
und entschuldigte sich. Darauf tapste Rix so beschwingt wie tags zuvor, als er Rea wiedergesehen. Ach, noch viel beschwingter. Er tanzte geradezu in den Krankenbau und sah noch einmal kurz nach Kip, der allerdings bereits kraftvoll schnarchte, was immer ein gutes Zeichen war. Und so rollte der Fuchs sich schließlich gleich hinter dem Bau an Altobellos mächtigem Rücken zusammen, um so schnell wie möglich einzuschlafen.
Und morgen früh habe ich dann ein Date mit Rea. Aber vielleicht träume ich ja sogar noch von ihr. Von Welpen,
dachte Rix und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Sie hörten
Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.
Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch.